Willkommen zu Folge 2 von Gesunde Haut beginnt im Darm. Heute sprechen wir über ein sensibles Thema: Darmtherapeutika während einer Krebserkrankung bei Hund und Katze. Was hilft wirklich? Was kann schaden? Und wann ist Vorsicht geboten? Wichtig vorab: Diese Folge ersetzt keine tierärztliche Diagnose oder Therapie. Sie soll Orientierung geben und die richtigen Fragen ermöglichen. Und wenn du dir neben dem Podcast eine engere Begleitung wünschst, dann schau in den Mikrobiom-Club auf School. Dort findest du strukturierte Inhalte rund ums Darmmikrobiom, Monitoring-Hilfen, praktische Tools und Austausch mit anderen Tierhaltern. Bei mir sind heute Melanie Wolf, Autorin des Buches »Gesunde Haut beginnt im Darm«, das Mikrobiom als Schlüssel zur Tiergesundheit, und Dr. Med-Vet Stefan Wolf, Onkologe. Melanie, Stefan, schön, dass ihr da seid.
Ja, danke dir. Ich freue mich sehr. Das ist ein sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema. Und ich würde sagen, let's go.
Ja, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen bei diesem ganz wichtigen Thema für den Darm.
Starten wir mit dem Fundament. Immunsystem und Darm, wie hängt das zusammen? Melanie, kannst du das für Tierhalter verständlich einordnen?
Ja, sehr gern. Also der Darm ist ja nicht nur ein lebloses Rohr, was da so in dem Organismus einfach nur rumwuselt, sondern er ist ein zentrales Immunorgan und gleichzeitig aber auch eine Barriere. Das bedeutet, was im Darm ist, also Kot, bleibt auch grundsätzlich eigentlich im Darm. Man spricht auch von dem darmassoziierten Immunsystem. Das bedeutet, ein großer Teil der Immunzellen sitzt rund um den Darm, weil dort ständig entschieden wird, tolerieren oder reagieren. Und das Darmmikrobiom beeinflusst diese Entscheidung stark über Stoffwechselprodukte, Entzündungssteuerung und Barrierefunktion.
Stefan, was bedeutet das in der Onkologie? Also bei Chemo, Cortison und Co.
Ja, der Darm ist aus onkologischer Sicht ein richtiger Hotspot. Viele Therapien reizen ja die Darmschleimhaut, stören die Darmflora und schädigen nachhaltig die Barrierefunktion des Darmes. Gleichzeitig können viele Chemotherapeutika das Knochenmark hemmen und dadurch sinkt die Anzahl der neutrophilen Granulozyten. Das nennt man eine Neutropenie und das ist ja wichtig für die weiteren Abwehrvorgänge. Mhm. Wenn gleichzeitig weiterhin natürlich Abwehr- und Barrierefunktionen geschädigt werden, dann ist es natürlich klar, dass das eher zu Problemen führen kann. Deswegen müssen unterstützende, supportive Maßnahmen halt genau überlegt werden und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden.
Ja.
Das ist schon der Kernkonflikt. Wir wollen den Darm stützen, aber nichts riskieren. Bevor wir zu Do's und Don'ts kommen, welche Krebsarten im Magen-Darm-Bereich sind bei Hund und Katze am häufigsten?
Die Krebsarten im Magen-Darm-Bereich bei Hund und Katze sind unterschiedlich. Es gibt da Unterschiede zwischen Hund und Katze. Mhm. Beim Hund spielen im Magen und im Dickdarm vor allen Dingen Adenokarzinomen eine relativ große Rolle, während im Dünndarm meistens Lymphome auftreten. Weiterhin kommen beim Hund vor Leiomyosarkome, also Tumore aus den Muskelzellen der Darmwand, und Mastzelltumoren. Bei der Katze ist es ein bisschen anders. Bei der Katze ist die Haupttumorart das Lymphom. Das gibt es in verschiedenen Formen des Lymphom. Und der zweithäufigste Tumor sind Adenokarzinome und der dritte Mastzelltumoren.
Danke. Das ist hilfreich, weil viele Tierhalter einfach nur Darmkrebs hören und dann völlig überfordert sind. Stefan, wie sieht die schulmedizinische Therapie typischerweise aus, ganz grob?
Also der erste Schritt ist immer Diagnose und Staging, also das heißt, in welchem Stadium der Krebserkrankung wir uns befinden. Danach gibt es halt Bildgebung zur Diagnosefindung, das heißt Ultraschall, Röntgen, Labor, Blutwerte und natürlich auch im Idealfall eine Endoskopie mit einer chirurgischen Biopsie. Und am Ende wollen wir natürlich wissen, wir wollen eine Histologie haben, wir wollen wissen, was für eine Tumorart wir vorliegen haben und damit wir auch wissen, wie wir dagegen vorgehen können. Die Therapieoption ist meistens, wenn es möglich ist, natürlich eine Operation. Das ist immer die häufig beste Methode. Dann natürlich die Chemotherapie und eventuell auch Bestrahlung und begleitende, supportiv, also unterstützende Maßnahmen. Beim Lymphom ist mit Abstand die Chemotherapie die zentrale Säule, weil es gibt in Europa keinen besser untersuchten Tumor als das Lymphosarkom, so dass man das mit verschiedenen Chemotherapieprotokollen oftmals relativ gut therapieren kann.
Genau, was ich noch ergänzen möchte, ist Cortison, gerade beim Lymphom, gerade bei der Katze, findet häufigen Einsatz. Aber auch hier ist es halt kein harmloses Nebenbei-Medikament. Ja, wird aber, wie gesagt, häufig eingesetzt, wird häufig gegeben, ist auch ein wichtiges Medikament bei dieser Tumorart, aber hat natürlich auch seine Auswirkungen auf den Darm.
Ja, aber es ist wirklich so, wie gesagt, das Cortison spielt bei der Katzentherapie eine relativ wichtige Rolle. Es hat ja chemotherapeutische Wirkungen praktisch auch. Und es wird zum Beispiel relativ gezielt eingesetzt beim kleinzelligen Lymphom. Das ist eine der eben angesprochenen Lymphomarten bei der Katze. Da gibt es das Chlorambucil und das Prednisolon wird da eingesetzt, als Tablette beides. Und da kann man häufig eine relativ große Erfolgsquote auch sehen.
Und genau da docken viele Darmtherapeutika an, weil Tierhalter helfen wollen, ohne die Krebstherapie zu sabotieren. Melanie, wenn wir Darmtherapeutika sagen, was meinst du in dieser Folge konkret?
Also Darmtherapeutika, wie der Name schon sagt, gehören grundsätzlich in therapeutische Hände. Es gibt unterschiedliche Präparate, die unterschiedliche Wirkungen aufweisen für unterschiedliche Patienten. Man kann das nie über einen Kamm scheren. Das muss immer individuell eingestellt werden. Und gerade in der Krebstherapie ist das ganz, ganz wichtig, dass man da nicht selbst hergeht und zum Beispiel einfach in der Apotheke ein Pro- oder Präbiotikum benutzt. Und eventuell hat man da einen Bakterienstamm drin, der das Immunsystem nochmal pusht. Das möchte man auf gar keinen Fall in der Chemotherapie haben oder bei der Bestrahlung haben, also in der Krebstherapie. Und da muss man wirklich aufpassen. Da sollte man nicht auf Ratschläge hören. Das sollte man ganz klar mit der Tierärztin, dem Tierarzt oder der Tierheilpraktikerin oder dem Tierheilpraktiker abstimmen. Grundsätzlich kann man sagen, dazu gehören zum Beispiel eine angepasste Fütterung. Dazu gehören Pro- und Präbiotika und bestimmte Schleimhautschutzkonzepte. Also es gibt auch therapeutische Mittel, die gezielt auf die Darmschleimhaut einwirken, die auch entzündungshemmend wirken können, die unterstützend wirken können. Und damit sind im Grunde darmtherapeutische Mittel gemeint.
Dann lass uns die Do's zuerst machen. Stefan, wenn ein Tier Chemo bekommt, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Do's rund um den Darm?
Ja, wir sprechen hier einfach mal drei wichtige Do's an. Erstes einfach mal Änderungen, also nicht blind starten und nicht einfach gleichzeitig starten mit anderen Medikamenten halt. Das ist ganz wichtig halt, wenn die Chemo nämlich beginnt, wollen wir ja sehen, was für eine Nebenwirkung wird durch die Chemotherapie ausgelöst und was eventuell durch die Unterstützung dabei, ne? Das ist wichtig.
Also
ne?
Nicht gleichzeitig, du meinst, ne, die Chemo beginnt und du würdest jetzt zum Beispiel ein Präbiotika direkt an dem Tag dazugeben.
Auf keinen Fall an dem Tag halt, das ist wichtig, genau, dass man das nicht zusammen startet, weil es dann eher Probleme gibt und wir nicht wissen, wo kommt die Nebenwirkung her halt, ne? Zum zweiten Du, das ist halt, wenn es Nebenwirkungen gibt halt, dann sollte man die versuchen früh zu managen. Das ist ja relativ einfach. Es gibt oft Erbrechen, Übelkeit, Durchfall. Da gibt es ja schulmedizinische Tools und Einsatzarten, wie man das ganz gut managen und hinbekommen kann. Das ist also kein Problem. Und natürlich dann, wenn die Blutkontrolle so ist, dass die Neutrophilen ganz niedrig sind, wir diese Neutropenie haben, dann natürlich sehr vorsichtig sein mit dem Einsatz von neuen, auch unterstützenden Medikamenten.
Melanie, was ergänzt du aus Darmsicht?
Den Fokus auf das Darmmikrobiom richten. Das wäre dann gezielt die Ernährung zu fokussieren. Also darmmikrobiomfreundliche Ernährung, bedeutet konstante, gut verträgliche Ration, kein wilder Wechsel. Also dieser wilder Wechsel, das ist mit das Schlimmste für das Darmmikrobiom, das macht nur Stress, und den Fokus auf Verträglichkeit und Energie. Also es muss ein Protein sein, man spricht davon bodennah. Bodennahes Protein bedeutet Geflügel, Kaninchen, Fisch gehört da auch mit zu und Insekten natürlich. Das sind bodennahe Proteine, das sind leicht verdauliche Proteine. Du Nummer zwei ist den Stuhl und den Appetit als Messinstrument nutzen. Es zeigt uns an, wenn der Stuhl natürlich sehr, sehr flüssig ist, man hat Hydrantenstuhlgang, ist das sowieso, muss man zum Tierarzt damit. Ne? Also das sind gerade in der Krebstherapie, man muss das im Blick behalten und da sollte man nicht zu lange warten mit. Dann ist es wichtig, es gibt eine Liste, man könnte zum Beispiel ein sogenanntes Tracking machen. Also es bedeutet, der Tierhalter schreibt täglich die Stuhlkonsistenz auf, die Häufigkeit, Übelkeit, das Fressverhalten. Und daran lässt sich ein schnelles Muster erkennen. Du Nummer drei ist Support im Teamplan. Also Onkologe mit ins Team holen, der Haustierarzt mit ins Team holen. Wenn dann noch ein Tierheilpraktiker oder eine Tierheilpraktikerin mit im Boot ist, die müssen alle auf einer Linie fahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir erleben so häufig, wir sind ja Überweisungspraxis, dass wir diesen Plan dann aufstellen. Der Haustierarzt sagt was anderes, dann der Tierheilpraktiker sagt vielleicht nochmal was anderes und man arbeitet dann dagegen. Aber der Fokus sollte immer auf dem Tier liegen und nicht auf dem eigenen Ego. Das ist ganz, ganz wichtig.
Sehr gut. Jetzt kommen wir zu den Don'ts. Und da wird es spannend. Erstes Don't, das du genannt hast, ist Chemo und Probiotika. Stefan, wie gehst du damit um?
Die Probiotika, die Einsätze davon sind ein zweischneidiges Schwert in der Veterinärmedizin. Das ist nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen dadurch, dass Probiotika natürlich bei immunsupprimierten Patienten halt mit Vorsicht einzusetzen sind. Einfach deswegen, weil es bei immunsupprimierten Patienten oder bei neutropenischen Patienten, wie wir eben angesprochen haben, kommt es dann durchaus schon mal zu Blutstrominfektionen durch die Probiotika in die Blutbahn hinein. Andererseits gibt es aber auch Daten, die belegen, gerade aus der Humanmedizin, dass Probiotika chemotherapieassoziierten Durchfall durchaus hemmen können. In der Veterinärmedizin ist die Datenlage etwas kleiner, aber zumindest gibt es kleinere Studien beim Hund, wo man erkennen kann, dass die Probiotika gut vertragen werden.
Also man könnte zusammengefasst sagen, der Onkologiestandard wäre nicht pauschal ja oder nein, sondern risikogesteuert.
Genau, das könnte man durchaus so sagen halt. Ne? Und wichtig ist natürlich dann die Probiotika dann nicht starten, auf jeden Fall, wenn das Tier stark immunsupprimiert ist oder wenn es Schleimhautschäden hat oder eine febrile Neutropenie, also Fieber mit Neutropenie im Raum steht, dann sollte man natürlich auf jeden Fall darauf verzichten. Das ist ganz wichtig soweit. Und Probiotika sind natürlich auch kein Ersatz praktisch für eine saubere, supportive Unterstützung der Chemotherapie.
Melanie, wie würdest du das für Tierhalter übersetzen?
Ja, ganz, ganz wichtige Frage. Ich würde sagen, Probiotika ist kein Multivitamin, sondern lebende Mikroorganismen. Und lebend heißt, in falschen Situationen kann das Risiko steigen. Besonders wenn die Darmschleimhaut geschädigt ist, die Darmschleimhaut entzündet ist und die Abwehr schwächelt. Wenn Probiotika eingesetzt werden, dann bitte, bitte, bitte nur nach Plan mit der richtigen Produktwahl. Also da geht's schon los. Ne? Der Markt ist ja überfüllt mit Produkten. Schwierig für den Patientenbesitzer wirklich zu entscheiden, welches Produkt wirkt denn hier tatsächlich. Und da würde ich mich eher auf die Apotheke verlassen, als einfach ins Internet zu gehen und irgendetwas rauszusuchen. Das ist schon mal Punkt 1. Das zweite ist wichtig, Timing und das Monitoring und idealerweise in Absprache mit dem Onkologen. Ein Don't ist für mich Probiotika genau am Chemotag oder bei akuter, starker Übelkeit und Durchfall neu beginnen.
Nächstes Don't, das du genannt hast, ist Chemo und Huminsäuren. Melanie, warum ist das heikel?
Huminsäuren werden oft als Darmbinder und Entzündungsmodulatoren beworben. Die Bezeichnung ist Korrekthuminsäure WH67 und das Produkt ist zum Beispiel in der Veterinärmedizin wäre das Dysticum. Das ist auch als Tierarzneimittel zugelassen. Ein sehr gutes Produkt, nebenbei gesagt, aber werden halt sehr oft dann als Darmbinder und Entzündungsmodulatoren beworben. Der Knackpunkt ist allerdings, sie können durch Adsorption und Bindung potenziell auch andere Stoffe im Darm mitbinden. Das möchte man natürlich hier nicht haben. Das heißt, theoretisch, wenn gleichzeitig Medikamente gegeben werden, kann deren Aufnahme verändert werden. Und während einer Chemotherapie wollen wir keine unkontrollierbaren Veränderungen bei Wirkspiegeln oder Verträglichkeit. Wir wollen, dass wir das planen können und deswegen Huminsäure und Chemotherapie gleichzeitig ist von mir ein absolutes Don't.
Stefan, was ist deine praktische Linie dazu?
Ich sehe das genauso. Also meine Linie ist ja auch sehr konservativ. Also man sollte nicht Huminsäuren gleichzeitig mit oralen Chemotherapeutika geben. Wie zum Beispiel unser Beispiel eben von dem kleinzelligen Lymphom bei der Katze, was ja mit Chlorambucil und Prednison behandelt wird. Dann sollte man natürlich nicht die Huminsäure gleichzeitig mit der Chlorambucilgabe oder mit der Prednisolongabe geben. Halt, es ist immer so, jeder dieser Stoffe letztendlich halt kann ein potenzieller Störfaktor halt sein. Und wenn die Huminsäuren überhaupt eingesetzt werden, dann will ich nur mit einem zeitlichen Abstand, schönen großen Abstand, mehrere Stunden. Das ist auf jeden Fall halt wichtig. Und ich würde sie auch nur dann einsetzen, wenn ein sehr starker Durchfall besteht und man das auch wirklich individuell abhängig machen kann von anderen Faktoren wie Blutbild, Schleimhautstatus oder klinischem Befinden des Hundes.
Cortison verändert die Immunreaktion halt. Schleimhaut und die Mikrobiomdynamik. Die Huminsäure gleichzeitig im Darm bindet und die Umgebung wird auch verändert. Also so wie du das gerade beschrieben hast, ne, das Cortison kann natürlich auch entweder in seiner Wirkkraft, ja, wird es vermindert oder es wirkt fast kaum. Das Problem ist, wir wissen zu wenig über die Kombination in der Onkologie und in unsicheren Kombinationen gilt erst Stabilität, dann Experimente. Also das Don't ist für mich Cortison starten oder steigern und parallel Huminsäure neu einführen, weil man dann nicht mehr weiß, was man macht.
Genau, ich sehe das so ähnlich halt und wirklich, Cortison ist in vielen Protokollen halt wichtig, es gehört manchmal mit dazu, aber es ist erhöht natürlich auch das Infektionsrisiko und alles, was die Darmbarriere und die Schleimhautintegrität beeinflusst, ist natürlich in der Form halt dann auch nur mit Vorsicht zu genießen.
Okay, das war sehr klar. Jetzt würde ich gern ein kurzes, praktisches Wenn-Dann daraus machen. Stefan, woran erkennst du, dass Darmsupport ja, aber Live-Probiotika eher nein ist?
Gut, wenn wir jetzt also neutropenische Phasen erwarten oder sehen, dann werde ich halt sehr vorsichtig. Dann würde ich sehr aufpassen. Fieber, Schlappheit, starker Durchfall, das ist keine Indikation und kein Moment, wo man natürlich das Supplement dann einsetzen sollte halt. Ne? Bei einfachen Durchfallgeschichten ist es natürlich gut mit konservativen Methoden, mit Diät und mit unterstützenden Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Aber ansonsten wäre ich da jetzt sehr vorsichtig. Und wenn wir Ergänzungen halt machen, dann bitte möglichst einzeln und nur mit großem Abstand zu anderen Medikamenten und mit einer genauen Beobachtung.
Melanie, was ist dein wichtigster Satz für Tierhalter, die jetzt denken, sie dürfen gar nichts mehr geben?
Ja, für alle, die jetzt tatsächlich denken, jetzt darf man gar nichts mehr machen oder sind jetzt auch verunsichert, möchte ich einmal sagen, ihr dürft unterstützen, aber ihr müsst es strategisch tun. Die beste Darmtherapie in der Onkologie ist oft nicht mehr, sondern passender. Und das bedeutet konstante Fütterung, sauberes Monitoring und jede Ergänzung nur in Abstimmung mit der Krebstherapie.
Das bringt uns zum Abschluss. Ich möchte euch beide um eine kurze Checkliste bitten, die man sich als Tierhalter notieren kann. Melanie, 3 Fragen an den behandelnden Tierarzt.
Erstens, in welcher Phase der Therapie ist das Tier gerade? Und wie empfindlich ist der Darm voraussichtlich? Zweitens, welche Ziele haben wir, also Übelkeit, Durchfall, Appetit oder Barrierestabilität? Und drittens, welche Produkte sind okay? Und wie ist Timing und Abstand zu Medikamenten?
Stefan, Deine drei Fragen.
Also erstens, wie sehen Blutbild und vor allen Dingen die Neutrophile natürlich aus? Wann ist das Nadir zu erwarten? Also der Zustand, wo die geringste Anzahl der neutrophilen Granulozyten halt da ist. Gibt es Warnzeichen als zweites, wie Fieber, Apathie, Blut im Kot? Und drittens, gibt es Medikamente, bei denen Binder oder Probiotika besonders problematisch sein können? Und wie lösen wir das?
Danke euch für diese klare Folge. Wenn dir diese Episode geholfen hat, abonnier den Podcast und schick uns deine Fragen für die nächsten Folgen. Und wenn du dir zusätzlich Struktur, Austausch und praktische Tools wünschst, dann schau in den Mikrobiom-Club auf School. Dort findest du Monitoring-Hilfen, klare Schritt-für-Schritt-Impulse und Community-Support rund ums Darmmikrobiom bei Hund und Katze. Außerdem ist die Neuauflage von Melanies Buch »Gesunde Haut beginnt im Darm« jetzt fertig und erscheint Ende Februar. Darin findest du aktualisierte und erweiterte Therapieansätze, deutlich mehr Fallbeispiele und viele neue, richtig informative Grafiken, die Zusammenhänge auf einen Blick verständlich machen. Und in der nächsten Folge geht es um Giardien. Wir tauchen gemeinsam in die Tiefen von Giardienzysten ein und klären Mythen und Fakten, damit du weißt, was wirklich wichtig ist. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören und denk dran, die Darmtherapie im Krebsfall ist immer Teamarbeit.
Ja, und dran denken, immer alles individuell abklären halt und dann kann der Support wirklich sicher und sehr sinnvoll sein.